Sie hören den Podcast des Deutschen Taschenbuchverlags. Heute
Judith Zander. Dinge, die wir heute sagten. Podcast 1 von 2.
John und Paul. Irgendwann, wenn ich einsam bin, wünschend, du wärst nicht so weit weg, werde ich mich erinnern an Dinge, die wir heute sagten.
Romy. So glotzen sie vom Regal, die bröckligen Leiber im spitzen Winkel, die Scheren, die Schenkel, leichte Schlagseite, beide. Zwielicht. John und Paul. Mehr gibt's nicht zu sagen? Ach so, Paul fehlt ein Auge. Nicht so schlimm. Paul is dead. Das ist kein Rätsel, das ist offensichtlich. Wie auch immer. However. Was für ein Wort. Es ist großzügig, niemand hier kennt es, aber es klingt wie die Wellen, wenn sie gemächlich sich dem Strand überlassen. Die ganze Ostsee singt beständig. However, however. Es klingt beinahe wie ein Name. Was weiß das Dorf schon davon, das kleine Kaff im Hinterland, Mamas dusselige Heimat, Sammelstelle für Bekloppte, wie Papa zu sagen pflegte, bevor wir herkamen vor einem Jahr, aus der Stadt. Naja, Stadt. Und 6 Kilometer machen noch keinen Unterschied. Nur döst jetzt vor der Haustür der Acker, das geschorene Feld mit den blonden, harten Stoppeln, modrig und mürrisch vom gleichen Schlag. Hinterm Rücken, auf der Lauer, die sogenannte Gemeinde, dort klatscht und tratscht und meckert und schuftet und lungert es wie ehedem. Und es guckt Fernsehen, hauptsächlich. Darüber der brösige Himmel, die käsige Käseglocke. Es stinkt im Dorf. Alles Inzest, sagt Papa. Mittendrin der Eingang zur Hölle. Es ist nicht die Kneipe, wo bekanntlich der Teufel Alkohol haust. Es gibt keine Kneipe in Bresekow. Es gibt überhaupt nichts. Es ist das Zentrum des Nichts, das sich kurz hinter Berlin auftut und bis Rostock nicht aufhört. Hier liegen die verschwiegenen Orte nachlässig verschüttet in einer Landschaft zum Übersehen, flach. Ein hässliches Entlein der Welt, über das man besser den Mund hält. Das Dorf kennt keine Aufregung, es regt sich nur gern auf. Über ein Geheimnis, das nicht verheimlicht wird. Das wird nicht gehütet, das wird sorgsam sich selbst überlassen, das wird genannt die Elbe. Es ist kein Fluss oder so, keine tüdelige alte Verwandte der Elbe. Man muss es sehen. Man will aber nicht. Auf der Elbe treffen sie sich allabendlich. Auf der Elbe bauen sie Scheiße, auf der Elbe machen sie sonst was. Auf der Elbe saufen sie, auf der Elbe kiffen sie. Auf der Elbe drücken sie sich in muffigen Ecken rum und zeigen sich ihre Solariumsbäuche und hängen unerschütterlich dem Glauben an, ihre Zungen seien dazu da, sie sich gegenseitig in den Rachen zu stopfen. Es kreischen die Mädchen auf der Elbe, die Jungs teilen gerne aus. Auf der Elbe gibt's sauren Apfel und Kloppe. Auf die Elbe gehe ich nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Das ist nicht mein Bier, was da passiert, was da verschüttet wird. Die Bomberjacken, die Woche für Woche speckiger werden, die dröhnenden Witze, die immer noch dreckiger werden können anscheinend. Die Auswüchse, spillrigen Ranken, Mädchengesichter überwuchert von Schminke, was gehen sie mich an? Die Wurzeln der Hölle. Romy. Zum Glück nimmt Papa mich morgens mit, obwohl das auch nicht ideal ist. Er muss 7 auf Arbeit sein, ich aber erst 7:05 in der Schule, da klingelt es zum ersten Mal, zum Reingehen und eine frühere Anwesenheit ist ja wohl kaum erforderlich. Keiner, der einigermaßen normal tickt, stellt sich 7 auf den Schulhof. Schon gar keiner aus der 12. Außer Anita vielleicht. Und eben die armen Schweine namens Fahrschüler, die bei tiefster Nacht aufstehen müssen, damit der Schulbus sie dann eine halbe Ewigkeit zur Schule zuckelt und nochmal eine andere halbe Ewigkeit vor Unterrichtsbeginn dort ausspuckt. Bei Regen oder falls es wirklich mal überaus kalt ist, dürfen sie sich in den Essensraum setzen und man versuche mal, sich was Trostloseres vorzustellen, als morgens 7:15 in einem grell mit Neonröhren illuminierten und olfaktorisch nicht sonderlich ansprechenden Keller die Zeit abzusitzen, noch dazu mit der jeden Lebenssinn vernichtenden Frage, worauf man hier eigentlich wartet. Auf die Mathe-Klausur in der ersten Stunde. Überhaupt, wer hat sich das bloß ausgedacht? Wir sind die einzige Schule weit und breit, an der noch die sozialistische Zeitdiktatur des Proletariats herrscht. Dabei ist es wissenschaftlich erwiesen, dass vor 8:30 kein Mensch zu irgendwelchen höheren Leistungen in der Lage ist. Andererseits hat man dann wenigstens nachmittags seine Ruhe und kann meistens schon um 1 entkommen. Das heißt, nicht gerade mit dem Fluchtfahrzeug meiner Wahl. Da muss ich dann doch in die Niederungen der Fahrschülerkaste hinabsteigen, da bleibt mir nichts erspart. Der Schulbus fährt den geballten Lärm übers Land. Er ist nichts anderes als ein Stahltopf, in dem konzentrierte Lärmsuppe schwappt. Und jedes Dorf, jedes erbärmliche Kacknest kriegt seine lärmdampfende Ration zugeteilt, eine Kelle voll an den Straßenrand. Und man selbst mittendrin in der brodelnden Brühe. Verbleibende Garzeit, 1 Schuljahr. Man kann nicht sitzen, man kann nicht denken, man weiß nicht, was man zu Ella Wachlowski sagen soll. Die hat sich direkt neben mich gestellt. Ich habe sowas wie ein Lächeln zustande gebracht. Wir kommen ja jetzt aus demselben Dorf, sozusagen. Ich sehe sie da nie, komisches Mädchen. Ich meine, ich weiß, die anderen denken auch, dass ich komisch bin. Keine Ahnung, was Ella denkt, ob sie überhaupt manchmal was denkt. Aber sie ist es jedenfalls wirklich. Ich meine, wirklich komisch, seltsam. Wenn ich vielleicht auch strange bin. Ein Wort, das mir übrigens gar nicht mal missfällt, ganz im Gegenteil, weil es ja gleichzeitig auch fremd bedeutet. Und ich glaube, das bin ich hier eindeutig. Ella ist weird. Macht zum Beispiel den Mund nur auf, wenn sie was gefragt wird. Sie sagt oft, weiß ich nicht oder keine Ahnung. Sie hat so eine Art, mit den Schultern zu zucken. Man hält das nicht für möglich manchmal, diese Teilnahmslosigkeit oder was es ist. Wäre sie ein Junge, würde ich sie für einen angehenden Psychopathen halten. Aber den gibt's ja noch zusätzlich, dieser Sven, der sitzt in Chemie schräg vor mir und ab und zu dreht der sich ganz langsam so halb zu mir um, mit einem engen Iltis-artigen Blick. Zumindest muss ich bei ihm immer an einen Iltis denken und ich habe absolut keine Vorstellung, was das soll. Ich grüble jedes Mal darüber nach. Es ist einerseits beängstigend, andererseits hochinteressant, da undefinierbar. Ich bin sogar schon auf den Gedanken verfallen, ob das seine verdrehte Art ist, Interesse zu bekunden, also an mir, womit er dann weit und breit der Einzige wäre. Ausgerechnet. Manchmal denke ich, die beiden würden ein hübsches Pärchen abgeben, also Ella und er. Sie sitzt wiederum in Chemie vor ihm, sitzt dort, dösend und weiß nichts. Frau Pufesils Redefluss, in dem es von sächsisch kolorierten Pyramidchen, Lockmuspapierchen, Erlenmeyer-Kölbchen und anderen Verniedlichungen wie von possierlichen Tierchen wimmelt, muss in Ellas Ohren wie das Rauschen eines fremden Meeres klingen, auf dessen Weiten sie schläfrig dahindümpelt. Und dann plötzlich überspült sie unerwartet und gefährlich zischend eine Welle in Form ihres eigenen Namens, Elisabeth! Und sie schnappt nach Luft. Jetzt weiß sie aber wohl doch mal was. Sie kommt ziemlich dicht zu mir ran, der Bus schubst sie mir noch entgegen. Ich rieche ihren Pausenbrotatem, als sie flüstert, »Hast du den Iren schon gesehen?« »Was?« frage ich. Ich bin mir nicht sicher, sie überhaupt richtig verstanden zu haben. Ich überlege kurz, ob auch sonst irgendwas nicht stimmt mit ihr, ob sie Aussätze hat oder so. »Naja«, sagt sie bloß. Und dann wieder in diesem Flüsterton, »Er sitzt da vorne.« Sie zuckt mit dem Kopf. »Was soll das?« Ich kann es nicht ausstehen, wenn Leute flüstern. Mama macht das auch ständig. Entweder man sagt, was man will, oder man lässt es. Wer? Frage ich. Ich weiß nicht, sagt sie jetzt fast normal, als hätte sie bereits gemerkt, dass sie mich krank macht und ich drauf und dran bin, das Gespräch abrupt und kommentarlos zu beenden. als ob das eine meiner leichtesten Übungen wäre. Er hat bloß gesagt, dass er aus Irland ist. Aus Irland. Das klingt wie vom Himmel gefallen hier. Mein Blick rastet auf einem dunklen Hinterkopf ein. Den meint sie wohl. Ich traue mich kaum, ihr weitere Fragen zu stellen. Irgendwie glaube ich ja auch nicht so richtig. Ich mustere sie von der Seite. Wie heißt er denn? Ach, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Sie lächelt und guckt mich ein bisschen kleinlaut an. Naja, sage ich. Als der Bus an der letzten Bresekoer Haltestelle bremst, steigt der sogenannte Ire tatsächlich mit uns aus. Nur wir drei, was immerhin schon eine Zuwachsrate von 50% ausmacht. Er geht auf Ella zu und sagt wirklich »Hallo« zu ihr, und mich trifft der Schlag. »Du wohnst auch hier?« fragt er mich. »Ja«, sage ich. »Ich bin total verdattert.« Ella guckt mich an. Wohl weil nichts weiter von mir kommt, sagt sie, »das ist Romy, sie ist auch vom Gymnasium.« Ich finde das ganz schön dreist, kann aber nicht weiter darüber nachdenken. Mich beschäftigt nur eins. Dieser Mensch sieht aus wie Paul. Paul McCartney. Wie Paul McCartney mit 23, wohlbemerkt. Er gibt mir die Hand. Er lächelt. »Ich bin Paul«, sagt er.
Mein Name ist Günther Opitz, ich bin Lektor bei DTV und kann hier vielleicht noch ein paar weiterführende Anmerkungen zu dem eben Gehörten machen. Wir haben von Romy gehört, sie fühlt sich fremd an der Schule und fremd vor allem an dem Ort, in dem sie lebt. Seit einem Jahr lebt sie in Bresekow. Bresekow beschreibt sie als das Zentrum des Nichts, irgendwo zwischen Berlin und Rostock. Und interessanterweise hat Judith Zander diesem Nichts einen 480 Seiten starken Roman gewidmet. Es ist die Geschichte der Bewohner dieses Dorfes, Bresekow in Vorpommern, ganz in der Nähe von Anklam. Sie werden Bresekow wahrscheinlich sehr vergeblich auf der Landkarte suchen. Es ist ein fiktives Dorf, von Judith Zander allerdings so beschrieben, dass man auf keiner Seite zweifelt, dass Bresekow existiert und ganz und gar repräsentativ ist. Drei Familien aus dem Dorf und noch ein paar Bewohner mehr lernt man kennen. Die Eltern von Romy heißen Friedhelm und Sonja Plötz, die Eltern von Ella, der Freundin von Romy, die Wachlowskis und die Familie Hanske. Klatsch und Tratsch gibt es viel im Dorf. Den Mund aber macht da keiner richtig auf. Vieles wird verschwiegen in Bresekow. Judith Zander lässt diese Dorfbewohner reden, meist zu sich, damit eben auch im Dorf so gesehen viel verschwiegen bleibt. Aber wir Leser doch wissen, was passiert in Bresekow. Im Beginn des Romans steht der Tod der alten Frau Hanske. Sie muss beerdigt werden. Da kommt das Dorf zusammen und auch Ingrid kommt, ihre Tochter, die vor 20 Jahren das Dorf verlassen hatte. Fluchtartig. Sie lebt inzwischen in Irland und mit ihr kommt aber auch ihr Mann und ihr Sohn Paul nach Bresekow. Judith Zander hat eine Passage aus dem Roman bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgelesen und dafür den Dreisatzpreis und denke auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Passage, die sie dort gelesen hat, handelt von Ingrids Leben vor 20 Jahren. Dinge eben, die zum Dorfgeheimnis geworden sind und jetzt mit der Ankunft Ingrids in Bresekow wieder präsent werden. Der Leser erfährt in diesem Roman über sehr viele Stimmen von Abschnitt zu Abschnitt so gesehen immer mehr über das Leben in Bresekow in der Vergangenheit und in der Gegenwart und so wird dieses Kaff auch zu einem Zentrum, an dem man natürlich erfahren kann, wie man da in Vorpommern gelebt hat und lebt. Aber auch wird erfahrbar, was Begriffe vielleicht wie Großzügigkeit, Freundschaft, Verrat sind, was Offenheit bedeutet und was es auch heißt, das eigene Leben, das man nun eben mal hat, hier und jetzt zu leben. Während das Dorf seine Geheimnisse befragt, haben aber Romy und Ella, um nochmal auf die junge Generation zurückzukommen, ganz andere Probleme. Ihr Blick geht nicht zurück, sie schotten sich ziemlich ab, fluchen über Bresekow und wenn dann in diese Einöde dieser Junge namens Paul, Ingrids Paul aus Irland kommt, öffnet sich eine ganz neue Welt. Zumal dieser Paul auch noch so aussieht wie Paul McCartney von den Beatles, die so verehrt werden, also von Romy. Was aber mit Romy, Ella und den halbstarken Jungs, die immer auf diesem ehemaligen LPG-Gelände in Bresekow rumhängen, passiert und welche Rolle auch die Beatles in dem Roman spielen, das gehört aber jetzt zu den Dingen, die ich hier nicht mehr sagen möchte. Freuen Sie sich auf diesen großartigen Roman. Vielen Dank.
Judith Zander. Dinge, die wir heute sagten. Weitere Infos finden Sie unter dtv.de.